herzlich willkommen zum Roadtrip-Leben-Podcast. Mein Name ist Anna Hettiger und ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Ich komme ursprünglich aus Österreich, bin aber seit über 2 Jahren quer durch die Welt unterwegs als sogenannte digitale Nomadin. Und das ist mir nur möglich, weil ich ein ortsunabhängiges Business habe. Das heißt, ich kann von überall auf der Welt aus arbeiten. Da ich immer wieder Fragen dazu bekomme, wie genau ich mein Geld verdiene und wie ich das alles aufgebaut habe, möchte ich diese Staffel nun genau diesem Thema widmen. Ich zeige dir meine Strategien und ich lade auch andere Online-Unternehmer ein, mit uns ihre Strategie zu teilen, wie sie im Internet Geld verdienen. Heute habe ich die liebe Denise bei mir zu Gast im Podcast. Sie kommt aus Wien, ist Journalistin und schreibt für die Tierecke der Kronenzeitung. Und das Besondere an der Denise ist, dass sie das seit Anfang 2020 von ihrer Weltreise aus macht. Sie ist derzeit in Australien. Sie hat sich nämlich von ihrem Arbeitgeber aus ausverhandeln lassen, dass sie 1 Jahr lang remote arbeiten kann. Das heißt, die liebe Denise ist jetzt sogenannte, oder ich nenne es mal, digitale Nomadin auf Probe. Und ja, ist einfach 1 Jahr auf Weltreise und kann weiter bei ihrem Unternehmen oder ihrem Arbeitgeber arbeiten. Und wie sie das geschafft hat und wie sie auch ihre Chefin überzeugen konnte und ganz, ganz viel mehr, das erzählt sie uns heute im Podcast-Interview. Hallo liebe Denise, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du sprichst zu uns aus Australien, habe ich recht?
Ja, das stimmt. Ich bin gerade in Südaustralien wieder angekommen nach einer größeren Runde und mache gerade eine kleine Reisepause, bevor es dann weitergeht.
Ist voll schön, weil ich war ja auch in Australien, bin jetzt seit einen Monat knapp wieder in Österreich. Das heißt, jetzt habe ich schon ein bisschen Vermissungsgefühle, wenn ich das so höre. erzähl mal, wieso kannst du jetzt einfach so in Australien sein? Was machst du? Wer bist du? Nimm uns mal mit ein bisschen in dein Leben.
Ja, also ich bin die Denise, ich bin 35 und komme aus Wien. Und ich bin Journalistin vom Beruf, spezialisiert auf Tierschutz. Und das ist ein Job, bei dem ich grundsätzlich schon relativ viel reisen darf. Allerdings sind das dann sehr unerfreuliche Ausflüge meistens. Also das ist dann eine Geschichte über einen groben Verstoß gegen Tierschutz oder irgendeine Art von Tierquälerei in einem exotischen Land. Und dann werde ich dorthin geschickt und verbringe dort 6-7 Tage ohne etwas von dem Land zu sehen und berichte über die Missstände dort. Also das ist jetzt weniger erfreulich, aber ich bin so auch schon in das ein oder andere Land gekommen, in das ich sonst wahrscheinlich gar nicht gekommen wäre.
Zum Beispiel?
Und zum Beispiel Uganda. Okay, Uganda ist ein Land, da hätte ich mich, glaube ich, alleine noch gar nicht drüber getraut. Also ich will es gar nicht ausschließen, dass ich später getan hätte. Aber so mit meiner Reiseerfahrung bis jetzt, obwohl ich mich als durchaus reiseerfahren bezeichnen würde, Uganda war jetzt nicht so ganz oben auf meiner Liste und ich glaube, ganz alleine hätte ich es mich nicht getraut, muss ich sagen. Und das war eigentlich eine erfreuliche Geschichte sogar, ist ein gutes Beispiel. Das war eine Einladung vom Tourismusministerium von Uganda, die haben einen österreichischen Journalisten pro großen Medium, sage ich jetzt mal, eingeladen und haben uns da eine Woche das Land gezeigt. Und ich war deswegen dabei, weil wir im Wald beim Gorilla-Tracking waren. Da gibt es eine kleine natürliche Population noch von diesen Berggorillas. Die gibt es nicht mehr oft auf der Welt und auch dort sind sie schon relativ verdrängt in ihrem Lebensraum. Und wir sind denen quasi auf die Spur gegangen und sind denen nachgewandert und haben die dort gesehen und das war ein irrsinnig eindrucksvolles Erlebnis. Das ist ganz streng limitiert. Wenn man das als Tourist machen möchte, dann geht das schon. Man muss sich eine Lizenz kaufen, die ziemlich teuer ist und die Lizenzen sind zahlenmäßig limitiert, was für die Gorillas natürlich sehr gut ist. Deswegen ist es eher schwierig, das zu machen ohne langfristige Planung und da habe ich mich natürlich um überhaupt nichts kümmern müssen, weil das alles vom Tourismusministerium organisiert wurde und das war herrlich. Für mich als Tierschützerin ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Aber Uganda als Land generell war wahnsinnig vielseitig und bunt und schön. Und das war eine ganz, ganz, ganz tolle Pressereise, die ich da gemacht habe.
Sehr spannend.
Ja, das heißt, beruflich bin ich ein bisschen unterwegs gewesen, nicht so oft, wie ich es gerne hätte, weil ich bin ein sehr reiselustiger Mensch und war dann privat noch ganz viel Backpacken und meistens alleine unterwegs. Und das war dann irgendwann nicht mehr genug für mich, weil ich mich meinem Job doch sehr verbunden fühle und sehr verpflichtet fühle. Und das Feld, das ich bei unserem Medium abdecke, ist ein bisschen eine One-Woman-Show. Das heißt, ich habe auch jetzt nicht wirklich Vertretung gehabt für meine Arbeit und dementsprechend ist es mir dann schwer gefallen, länger als, sagen wir, 10 Tage überhaupt mal auf Urlaub zu fahren. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Art der Reise sehr aus, weil ich möchte, also Reisen und Urlaub machen sind ja grundsätzlich die gleichen Dinge. Und um ein Land richtig zu entdecken, sind 10 Tage nicht genug. Vielleicht bei einem ganz winzigen Land, Vatikan. Aber generell sind 10 Tage relativ knapp, oder sagen wir 14, aber ich glaube, ich habe nie 14 Tage Urlaub genommen. Und dann ging es darum, wie komme ich dazu, länger wegzufahren? Und diese klassische Weltreise von auch der klassischen Dauer, sage ich jetzt mal, von einem Jahr oder zumindest viele Leute planen ein Jahr. Das wollte ich schon ewig machen und dann war aber nie der richtige Zeitpunkt. Man kennt das eh. Da ist eine neue Wohnung, da ist ein neuer Partner, da passt jetzt gerade karrieretechnisch überhaupt nicht rein und es ist sonst irgendwas los und dann wird das immer verschoben oder klappt doch nicht oder man geht es gar nicht richtig an mit der Planung. Und dann war ich jetzt mit 34 an einem Punkt in meinem Leben, wo dann endlich mal alles gepasst hat und dann bin ich mit diesem Wunsch zu meiner Chefin gegangen und habe gesagt, so, ich würde gerne ein Jahr verreisen, ich will meinen Job aber nicht kündigen, was können wir da machen? Und ja, so hat das dann seinen Lauf genommen und wir sind relativ schnell auf eine gute Lösung gekommen, die für alle gut passt. Und wir haben meinen Angestelltenvertrag pausiert. Also ich bin jetzt quasi offiziell im unbezahlten Urlaub und haben einen neuen Vertrag aufgesetzt. Das ist ein Freidienstnehmervertrag. Den kennen eh die meisten Leute in Österreich. Also für Leute, die nicht aus Österreich sind. Es ist eine Freelancer-Geschichte quasi, wo man ortsunabhängig arbeiten kann und zwar auf Honorarbasis. Also es wird das Werk entlohnt und nicht die Zeit. Das heißt, diesen Vertrag habe ich jetzt und dementsprechend kann ich arbeiten, so viel oder so wenig ich will, wobei mir ja wichtig ist, dass mein Produkt, meine Arbeit passt. Dementsprechend, wenn da jetzt mal mehr Arbeitszeit notwendig ist, dann stecke ich die auch rein, aber grundsätzlich arbeite ich im Vergleich zu sonst sehr, sehr wenig, also so vielleicht, ich würde sagen, zwischen 5 und 10 Stunden die Woche. Und mache meinen alten Job genauso wie immer eigentlich, nur kann ihn jetzt ortsunabhängig machen und werde jetzt nach Artikel bezahlt. Und das heißt, das ist für die Reisekasse natürlich auch gut, weil ich mein Erspartes nur zu Teilen angreifen muss überhaupt. Also es geht sich wirklich gut aus. Das Reisen ist tatsächlich billiger als das Leben zu Hause in Wien.
Obwohl du in Australien bist. Daran liegt,
obwohl ich in einem relativ teuren Reiseland unterwegs bin, was sicher daran liegt, dass ich hier sehr viel auf Campingtrips bin. Also ich habe kaum Ausgaben fürs Wohnen, weil wenn ich nicht gerade in einem Zelt irgendwo in der Wildnis liege, dann bin ich ein großer Fan von Couchsurfing. Das heißt, ich wohne bei Locals und habe auch mittlerweile auch einige Freunde international, davon einige in Australien, die man dann besuchen kann. Momentan bin ich in einem Wildlife Sanctuary, wo ich quasi Freiwilligenarbeit mache und dafür gratis wohne und esse. Und so spart man sich dann immer wieder Kosten. Also es ist überraschend, für mich ist es überraschend, wie gut sich das finanziell doch ausgeht, weil ich verdiene schon deutlich weniger als in Vollzeittätigkeit zu Hause.
Aber weil du jetzt weniger Stunden auch machst oder weniger halt Artikel schreibst.
Ja. Weil ich weniger Stunden mache und trotzdem geht sich alles eigentlich finanziell noch besser aus als zu Hause. Also es ist wirklich, es ist wirklich toll. Es funktioniert besser als gedacht. Ich habe noch nicht viel von meinem Ersparten angegriffen. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, es ist das Corona-Jahr. Und überall, auch in Australien, gab es einen Lockdown. Und in dem Lockdown kann man natürlich jetzt zwei Sachen machen. Man kann sich entweder in ein Hostel setzen und alles abwarten und dafür Geld ausgeben, während man im Prinzip nicht rausgehen kann. Oder man schaut, dass man irgendwo unterkommt, so wie eben Couchsurfing, HelpX, all diese Portale, wo man quasi bei Locals wohnt oder arbeitet für Food and Board. Und das habe ich auch gemacht. Das heißt, ich habe während dem Lockdown auch kein Geld ausgegeben
fürs Wohnen. Also ich würde nur sagen, das finde ich schon mal spannend, weil ich war ja auch zum Lockdown in Australien und da habe ich dann auch ganz viele getroffen, die halt auch auf Reisen waren. Also bei mir war es wieder was anderes. Ich habe ja gearbeitet auch. Aber es waren viele Leute, die auf Reisen waren und auch gesagt haben, so, die waren mit Work and Travel da, haben auf einmal keinen Job mehr gehabt und haben dann gemeint, nein, jetzt muss ich nach Hause fliegen, weil ich kann mir das ja nicht leisten, dass ich jetzt weiter meine Wohnung und so weiter zahle. Und du hast ja eigentlich dann gleich gesagt, na schau, ich suche mir was, wo ich gratis wohnen kann, dafür habe ich ja Zeit, ich helfe. Und das finde ich total ein cooles Mindset, irgendwie ganz anderer Zugang.
Ja, ich glaube, der Luxus in meinem Fall und eben in deinem Fall auch ist, ich habe jetzt keine Geldprobleme. Ja, also ich weiß, das Geld kommt rein. Allerdings muss ich sagen, ich bin jemand, der eher so ein bisschen immer mit Sicherheit denkt und sehr kopflastig. Und ich wäre sowieso nie irgendwo hingefahren ohne ein finanzielles Polster, mit dem ich 2-3 Monate ohne Arbeit überbrücken kann, weil Australien war vorher auch nicht für alle super easy, ständig Arbeit zu finden. Momentan ist es leicht, weil so viele Backpacker jetzt weg sind. Also ich habe ich habe ja nie nach einem Job gesucht. Aber in der Corona-Zeit war die Herausforderung dann eher so ein bisschen jemanden zu finden, der einen aufnimmt, weil keiner wusste noch wirklich, was das Virus ist. Und die Stimmung war eher Backpacker-feindlich. So war mein Gefühl. Und ansonsten muss ich sagen, war das für mich die naheliegendste Lösung, weil in einem Hostel sitzen, erstens finde ich, ist das jetzt infektionstechnisch wahrscheinlich gar nicht so ohne, in einem Hostel zu wohnen. Und nichts mit seiner Zeit machen zu können, ist etwas, das für mich sehr schlecht funktioniert. Ich bin eher eine Macherin, ich brauche Beschäftigung und ich habe auch dann irgendwie gern was Sinnvolles aus meiner Zeit gemacht. Und das ist in einem Lockdown natürlich relativ schwierig. Aber ich habe das dann eh ganz gut getroffen eigentlich. Ich habe mir eine Schaffarm gesucht, eh auch in Südaustralien, weil da war ich gerade, wie alles so eskaliert ist, und habe dann dort 7 Wochen gemacht und habe dort mit in einem reinen Männerhaushalt gelernt, wie man Schafe schert und habe gelernt, wie man einen Zaun baut und habe gelernt, wie man einen Traktor fährt und habe gelernt, wie man einen Anhänger entkuppelt und all diese Späße, die man so als Stadtmädchen quasi, sag ich jetzt mal, nicht kann, nicht können will oder muss, und dann schmeiße ich mich lieber in so ein Umfeld und lerne diese Dinge und glaube mir, ich habe gelitten, ich habe sehr gelitten, körperlich, und es war auch emotional relativ hart, weil diese Männergruppe einfach eine ziemlich, ist eine sehr sexistische, sehr viel Bier trinkende, sehr viel Fleisch essende, sehr viel rülpsende, furzende Herausforderung. Und also das war, trotzdem habe ich überhaupt keine, ich bereue dann nichts davon, das war irrsinnig hart für mich und nach den 7 Wochen war es auch genug, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich finde, ich habe diese Corona-Zeit für mich gut genutzt. Es war nach den 7 Wochen dann aber noch immer nicht vorbei mit dem Lockdown. Ich bin dann nur woanders hin, weil es dann dort einfach nicht mehr gegangen ist. und bin dann eben in das Wildlife Sanctuary gekommen, wo ich jetzt auch gerade bin. Und habe dort noch 5 Wochen verbracht. Und das war dann das Gleiche. Also ich habe kein Geld ausgegeben, nicht einen Cent. Habe gearbeitet und habe was Sinnvolles mit meiner Zeit gemacht, nämlich Tiere gepflegt, die hier gerettet worden sind, also Kängurus und Wombats und Betons und alles Mögliche. Ein Traum für jemanden wie mich. Und nach 5 Wochen hier war es dann soweit, dass Australien wieder ein bisschen leichter, wenn auch mit vielen, vielen Einschränkungen zu bereisen war. Und dann habe ich mich wieder aufgemacht.
Ja, spannend. Sehr spannend.
Ja.
Hören uns sicher einige zu. Und die denken sich jetzt gerade, boah, also die sind wahrscheinlich auch in einem Arbeitsverhältnis, wo sie sagen, mal, ich will raus in die Welt vielleicht und ich will auch gern reisen können und arbeiten. Wie bist du denn da zu deiner Chefin gegangen? Du hast dir so erzählt, das hat so ganz leicht geklungen, ich habe dann sofort eine Lösung gefunden und jetzt kannst du aus Australien arbeiten und so. Aber nimm uns mal mit in diese Situation. Wie hast du dich auf dieses Gespräch vorbereitet? Wie ist dir überhaupt mal die Idee gekommen, dass du das ansprechen kannst? War für dich vor dem Gespräch schon klar, dass du quasi in so einen anderen Vertrag, in ein Freelancer-Verhältnis übergehen willst für eine bestimmte Zeit oder hat sich das ergeben?
Also es ist so, ich arbeite schon sehr, sehr lange bei derselben Zeitung. Und zwar seit 2007. Ich habe dort angefangen in einem Studentenjob, geringfügig, in einer ganz anderen Abteilung und bin dann so im Haus ein bisschen gewandert, auch durch verschiedene Verträge. Und das heißt, ich habe mir dort ein bisschen meine Sporen verdient, sagt man, glaube ich. Also ich bin schon länger dort und hab mir einfach, glaube ich, auch eine Position ein bisschen erarbeitet, wo man dann auch mal was fordern kann. Und gleichzeitig möchte ich dazu aber sagen, dass jede andere Person würde ich raten, dass sie viel mutiger ist als ich und viel früher kommt und viel mehr die eigenen Bedürfnisse artikuliert, weil ich bin eigentlich eher zurückhaltend, was das betrifft. Ich habe auch noch nie nach einer Gehaltserhöhung gefragt und so Späße. Also das sind Dinge, die müsste ich eigentlich viel mehr angehen. Deswegen sich hier bitte kein Beispiel an mir nehmen, aber nur um so die Hintergrundlage ein bisschen zu erklären. Also ich bin schon lange beim Unternehmen und ich habe noch nie irgendwas gewollt, um es kurz zu fassen.
Ja.
Das ist schon mal gut. Ich habe außerdem ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meiner Chefin, die quasi die erste Entscheidung getroffen hat und dann damit noch zur Geschäftsführung gehen musste. Sie hat irgendwann Ende des Jahres 2018, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber sie hat einen Witz gemacht, dass ich bitte nicht schwanger werden soll, im Sinne von, dann falle ich aus. Und das hat sie genutzt in meinem Gespräch, dass ich dann kurze Zeit später mit ihr geführt habe und habe gesagt, weißt du noch, du hast gesagt, ich soll nicht schwanger werden. Und sie hat sofort Panik bekommen. Die Augen waren groß. Und ich habe dann gesagt, ja, also ich bin nicht schwanger, aber so war der Aufmacher von dem Gespräch. Und sie hat mich immer unterstützt, in allen Dingen eigentlich unterstützt. Und deswegen war jetzt die Überraschung nicht so groß, dass sie auch da gesagt hat, ja, okay, sie will mich nicht verlieren und deswegen werden wir das irgendwie möglich machen. Und was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, ich habe es ein Jahr vor Abreise gesagt, einfach um da wirklich genug Zeit zu haben, mit allen Beteiligten, die da möglicherweise im Spiel sein könnten, genug zu reden. Und im Nachhinein betrachtet war das auch notwendig dieses Jahr. Es ist eine große Firma mit viel Verantwortlichkeiten. Und es hat sich herausgestellt, dass anscheinend noch nie zuvor in der langjährigen Unternehmensgeschichte jemand ein Jahr verschwunden ist und trotzdem weiterarbeiten wollte. Also die Leute nehmen Sabbatical bei uns, das gibt es durchaus. Die Leute nehmen unbezahlten Urlaub, das gibt's auch. Die Leute kündigen und sind weg und kommen dann wieder. Was es aber anscheinend noch nie gab, weil wir mussten dann wirklich einen Präzedenzfall schaffen und überlegen, wie machen wir das, ist jemand, der verschwindet für ein Jahr und nicht körperlich anwesend ist, aber trotzdem noch für die Firma arbeitet.
Mhm. Ja, spannend.
Und dann war, ja, also das habe ich überhaupt nicht für möglich gehalten, war aber tatsächlich so.
Mhm.
Und deswegen gab es da relativ viel hin und her, so wie machen wir das jetzt eigentlich? Weil ich wollte eigentlich nur die Stunden reduzieren. Ich habe mir gedacht, machen wir es einfach. Dann hat es geheißen, na, versicherungstechnisch geht das nicht, weil was ist dann, wenn mir was passiert? Ist das dann ein Arbeitsunfall? Und mhm. eigentlich muss man anwesend sein. Und was sagen dann auch die anderen Kollegen? Also man muss ja immer auch mitdenken, das, was ich bekomme, muss ja fair sein. Man kann das ja dann nicht anderen Leuten verweigern. Und ja, also es war dann schon doch viel zu besprechen und viel zu bedenken. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, irgendwann erst im Oktober dann, glaube ich, also 10 Monate nach dem ersten Gespräch, ist dann festgestanden, wie wir es vertraglich machen. Und in meinem Fall war das dann so, dass wir einen, wie gesagt, einen unbezahlten Urlaub für ein Jahr befristet eingerichtet haben und genauso für ein Jahr befristet einen freien Dienstnehmervertrag aufgesetzt haben. Und dann mussten wir noch, last minute, das Honorar definieren.
Mhm.
Also was verrechne ich jetzt eigentlich für einen Artikel? Was verrechne ich für eine verarbeitete Presseaussendung? Was berechne ich für ein Facebook-Posting?
Mhm.
Und da haben wir uns dann was gemeinsam überlegen müssen, weil auch da gab es, also es gibt einen Satz für Printartikel in unserem Blatt, den andere Leute verwendet haben, die als freie Dienstnehmer gearbeitet haben. Aber es ist Artikel eben nicht gleich Artikel. Und wenn ich jetzt eine Presseaussendung von der APA überarbeite, ist das ja nicht das Gleiche, wie selbst eine Doppelseite zu schreiben mit eigenem Rechercheaufwand.
Mhm.
Und es ist auch nicht das Gleiche, eine Social-Media-Betreuung zu machen. Also es war dann doch ein bisschen schwieriger, das aufzufächern und ein bisschen differenziert zu machen. Und wir haben uns dann unsere eigenen Honorare quasi überlegt, haben das absegnen lassen und seitdem bekommt die Firma von mir einmal im Monat eine Honorarnote.
Mhm.
Ja, so haben wir das gelöst.
Mhm. Ich würde da gerne ein bisschen nachhaken, weil ich weiß, dass sich viele, glaube ich, auch in diesem Bereich selbstständig machen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen was anderes, weil du bist jetzt remote angestellt. Aber da stehen die Leute genau vor dem Problem, was du gerade angesprochen hast, dass sie halt nicht wissen, wie viel verlangt man denn für, keine Ahnung, 500 Wörter irgendwo oder für einen Social-Media-Post und so weiter. Hast du da einen Tipp, wie man denn da herangeht zu das Price-Finding?
Ich würde benchmarken. Also ich würde erstens schauen, gibt es jemand anderen im Unternehmen, mit dem ich Kontakt aufnehmen kann, gibt es einen Kollektivvertrag für die Branche.
Mhm.
Da gibt es ja auch oft dann definierte Geschichten für Freidienstnehmer oder andere Berufsstufen, was auch immer. Ich würde mich vernetzen mit Menschen aus der Branche. Es gibt ja schon ganz viele tolle Facebook-Gruppen und Instagram-Seiten. Und ich würde mich mit den Leuten austauschen, was die verlangen, was sie verdienen. Und vor allem jemanden nehmen, der Erfahrung hat mit dem ganzen Prozess, weil man muss ja das Honorar so berechnen, vor allem als Selbstständiger, dass am Schluss was übrig bleibt, wenn man diese ganzen Ausgaben für, was weiß ich, Büromaterial, Sozialversicherung für, was weiß ich, Mitarbeiter und Steuern. Und das wird ja anders kalkuliert. Ich muss mir um diese Dinge jetzt Gott sei Dank keine Sorgen machen, mit Ausnahme der Steuern, weil versteuern muss ich schon.
Mhm.
Aber da würde ich auf jeden Fall mit jemandem sprechen, der in der Branche Erfahrung hat mit dem ganzen Zyklus von Honorarberechnung.
Ja.
Weil vielleicht übersieht man was.
Mhm.
Eine Möglichkeit ist sicher auch, dass man sich ein Coaching in Anspruch nimmt.
Mhm.
Aber ich glaube, wenn es jetzt nur ums Honorar geht, ist das gar nicht notwendig.
Mhm.
Ich glaube, dann reicht es, wenn man ein bisschen netzwerkt und am besten mit anderen Leuten aus der Branche spricht. Und so würde ich das angehen.
Ja, guter Tipp. Und mein Tipp noch an dieser Stelle, immer ein bisschen höher ansetzen, als man glaubt, weil man berechnet so viele Dinge nicht ein, wo man dann erst im Nachhinein draufkommt. Also ich kenne keinen, der nicht zu billig angefangen hat. Also es ist wirklich so. Die meisten kommen dann erst mit der Zeit drauf, so, oh, also eigentlich bleibt mir da gar nichts über von dem, was ich gerade verlange.
Ja, und das ist ein Tipp, den muss ich mir auch sehr zu Herzen nehmen, weil, wie gesagt, ich bin total die Tiefstaplerin und überhaupt nicht gut im Verhandeln. Also das sind andere Freundinnen von mir viel, viel besser und die meisten Männer, die ich kenne, viel, viel besser. Ich glaube tatsächlich, dass das auch oft ein bisschen so eine Sozialisierungsgeschichte ist von Männern und Frauen, im Sinne von sich selbst ein bisschen loben, an sich glauben, hart verhandeln, hochpokern. Das sind Dinge, die ich definitiv üben muss. Und ja, deswegen, den Tipp ist perfekt, auch für Menschen wie mich.
Ja, den kenne ich auch. Ja, aber voll cool. Also jetzt hast du das dann für ein Jahr quasi herausverhandelt, dass du für ein Jahr remote arbeiten kannst.
Genau, also das ist der Plan. Und mein Plan war auch eher das klassische Weltreisemodell. Also es gab so 1-2 Fixpunkte und dann habe ich geschaut, was kann ich am Weg mitnehmen. Und bin dann mit Jahresbeginn auch gestartet und war ein Jahr, ein Monat in Malaysia und ein Monat in Indonesien, bevor ich dann nach Australien geflogen bin. Und es war einfach so toll, das Gefühl, mit meinem Laptop, ich habe zum Glück einen sehr kleinen, leichten Laptop, mit diesem Laptop überall auf der Welt, an den schönsten Orten, meinen Job noch ausüben zu können und danach dann in den Pool zu springen. Also es war so ein freies, tolles Gefühl und es gab auch nur wirklich ganz, ganz kleine Probleme mit, mir ist einmal das Ladekabel für meinen Laptop zum Beispiel kaputt gegangen und es war für diesen Laptop einfach kein Ersatz aufzutreiben in Malaysia. Und ab und zu habe ich ein Problem mit dem Internet gehabt, das war aber witzigerweise hauptsächlich Australien. In Indonesien hatte ich sogar auf dem Vulkan 4G-Internet, also es war ganz schräg.
Krass.
Und ja, ich habe die ersten 2 Monate einfach nur genossen und man kann das noch gar nicht so glauben, dass man das jetzt wirklich endlich durchzieht. Und es war perfekt. Was mir auch total in die Hände spielt, ist die Zeitverschiebung, weil ich bin überhaupt kein Morgenmensch und habe es eigentlich niemals pünktlich in die Arbeit geschafft. Es war für mich immer ein Horror. Und jetzt ist es total angenehm, weil bei mir am Nachmittag, wenn ich schon so mit meinen Aktivitäten fast durch bin, die ich so am Tag machen will, am Nachmittag setze ich mich dann gemütlich hin und dann ist es in Österreich früh und meine Leser sind gut informiert und es passt einfach für mich perfekt. Ja, dann war ich in Australien und nach Australien war dann eigentlich schon fix Neuseeland geplant. Da hätte mich dann eine Freundin aus Wien besucht. Und dann hatte ich einen Flug nach Buenos Aires und wollte den Rest des Jahres in Südamerika verbringen. Ja, wie wir alle wissen, ist dann ein Virus dazwischen gekommen und es war, war ganz schräg, weil ich war gerade auf einem Campingtrip irgendwo zwischen Perth und Adelaide in der Pampa. Es gab keinen Handyempfang. Und wir haben gar nicht viel mitbekommen von der Eskalation. Und das war dann ganz arg, wie wir dann wieder zum Sendemasten gekommen sind und die Handys explodieren mit Nachrichten von zu Hause. Und man muss halt schnell eine Entscheidung treffen. Und wie entscheidet man das? Also ich weiß nicht, wie das bei dir war und wo du gerade warst im März, aber für mich war das wirklich eine der schwierigsten Entscheidungen, glaube ich, die ich jemals getroffen habe, weil du halt nicht weißt, wie sich das entwickelt und du weißt nicht, wie schlimm es wird und du weißt nicht, ob der Flughafen schließt oder nicht und du weißt das alles nicht. Und es hatte auch tatsächlich jeder zu Hause eine Meinung, die mir mitgeteilt wurde.
Die wollten alle wahrscheinlich, dass du wieder kommst, oder?
Ja, alle, es haben alle gesagt, du musst kommen und was ist wenn? Und was mir auch jemand gesagt hat, war dieser Spruch vom Außenministerium, die Regierung ist kein Reisebüro. Und ich so, ja, okay, danke, ich weiß, aber darum geht es gerade nicht. Es haben alle haben gesagt, komm heim, ich würde heimkommen. Ich würde heimkommen, haben viele gesagt. Und die einzigen, die nichts gesagt haben dazu, waren meine Eltern. Und das ist etwas, das ich an meinen Eltern sehr, sehr liebe. Meine Eltern sind keine Meinungsbilder. Meine Eltern leben diesen Grundsatz, was auch immer dich glücklich macht, ist für uns okay. Meine Eltern verkörpern das. Das ist in solchen Momenten total hilfreich, weil mein Bauch hat mir sofort gesagt, nein, ich fahre nicht heim. Mein Bauchgefühl war sofort, ich bleib. Das war, glaube ich, mehr so die Sturheit von mir, dass so quasi, nein, ich lasse das Jahr jetzt nicht ruinieren. Ich habe so lange auf dieses Jahr hingearbeitet. Ich habe mich so drauf gefreut, sicher nicht, ich komme sicher nicht. Das war so meine Sturheit im ersten Moment, aber mein Bauchgefühl war eigentlich klar und alle anderen haben dagegen geredet. Und meine Eltern wären so sicher an der Waage gewesen, wenn meine Eltern jetzt auch noch gesagt hätten, na, also uns wäre lieber, du kommst heim, dann glaube ich, wäre ich jetzt in Wien. Und ich bin irrsinnig froh, dass das nicht so war und habe gesagt, na, ich komme nicht. Mit großem, großem Bauchweh, weil ich nicht gewusst habe, ob ich jetzt einen Fehler mache oder ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Und erst, wie ich das ausgesprochen habe, dass ich komme nicht nach Hause, haben meine Eltern gesagt, wir glauben, das ist die bessere Entscheidung.
Wow.
Meine Eltern haben dann gesagt, ja, meine Eltern, wir wollten dich nicht beeinflussen, aber wir glauben, das ist besser, wenn du bleibst. Und es ist auch besser, weil, also was habe ich gemacht für diese Reise? Ich habe meine Wohnung gekündigt. Einfach, das war so ein Klotz am Bein, wenn ich ein Jahr weg bin, ich will die Miete nicht zahlen, ich darf nicht legal untervermieten. Eigentlich wollte ich eh schon so ein bisschen aufgeben und mir was Neues suchen, also perfekt, perfekte Gelegenheit, weg mit der Wohnung, die Wohnung war weg. Alle meine Möbel sind eingelagert, alle meine Sommersachen sind eingelagert. Ich kann dank Corona nicht mal ins Büro arbeiten gehen, weil es war jeder im Homeoffice. Ich kann mich nicht mit meinen Freunden treffen, legal und vernünftig. Was zur Hölle mache ich zu Hause?
Ja.
Also das ist ein Rezept für eine Depression bei mir. Ja? Ich bin total extrovertiert, ich bin immer unterwegs. Ich wäre eingegangen. Es ist dieser Traum, es gibt Platz. Ich habe keine Wohnung, ich habe keine Arbeit, wo ich hingehen kann und ich habe meine Freunde nicht. Und ich habe gewusst, das kann nur schief gehen. Ich muss es irgendwie schaffen, nicht nach Hause zu müssen. Und dann war natürlich das riesige Glück im Unglück, Australien ist eine ganz andere Situation, als wenn ich jetzt zum Beispiel in Kolumbien gewesen wäre.
Ja, das stimmt.
Also das war Glück im Unglück. Australien hat die Situation wesentlich stabiler gehandelt als viele andere Länder. Es war zu jeder Zeit sicher hier. Es war auch von den Infektionszahlen natürlich ein eher milder Verlauf, weil die konnten sich gleich mal abschotten und waren relativ streng. Das heißt, das war Glück im Unglück. Wenn ich jetzt in Südamerika gewesen wäre, dann wäre ich sicher auch schon zu Hause, weil da geht das Militär durch und ja, das ist halt dann einfach nicht so lustig.
Ja.
Und ja, so war das dann und dann ging es eher nur noch darum, okay, wohin? Wo kann ich mich jetzt verstecken? Dann, wie gesagt, habe ich über Couchsurfing diese Farm gefunden und war dort 7 Wochen, habe dort gearbeitet. Und ja, also ich werde da auch für immer dankbar sein, in so einer Zeit mich aufzunehmen. War groß von den Farmern und ja, ich bin wirklich froh, wie das gekommen ist. Bereue es keine Sekunde, dass ich nicht nach Hause gekommen bin. Und ja, habe dann ja nach 2 Monaten, ein bisschen mehr als 2 Monaten, eigentlich Reisen wieder aufnehmen können, wenn auch nur in Australien. Also alles andere ist natürlich nichts mehr gewohnt. Grenzen waren dicht von den meisten anderen Ländern. Mittlerweile ist es ja schon wieder ein bisschen besser, was die Grenzen betrifft, aber es ist mir zu unsicher, in irgendein afrikanisches Land jetzt zu reisen. Und ich werde jetzt in Australien bleiben. Also es ist quasi aus meiner Weltreise mit 11 Ländern ist jetzt fast ein Jahr Australien geworden.
Ja.
Es kommt halt an, was man denkt.
Genau.
Aber ich habe dieses Jahr auf jeden Fall besser verbracht als die Leute zu Hause, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich habe jetzt so ein bisschen, es ist das schlechteste Jahr für eine Weltreise, also das allerschlechteste Jahr für eine Weltreise. Es ist das beste Jahr, um nicht zu Hause zu sein.
Das ist ein schöner
Zumindest Satz. Wenn man in Australien ist.
Ja.
Ja, so habe ich das für mich jetzt irgendwie ein bisschen beschlossen. Und habe jetzt eigentlich schon ganz Australien bereist. Also mir fehlen jetzt noch Tasmanien, das ist mein nächster Ausflug quasi. Da habe ich schon einen Flug gebucht. Tasmanien hat jetzt die Grenze geöffnet ohne Quarantäne. Das heißt, da kann ich jetzt durchreisen. Und dann wird es im Dezember noch Western Australia sein, weil da ist die Grenze jetzt auch endlich offen.
Ach, cool.
Und dann habe ich Australien gesehen, ja.
Ja, das ist ja besser gegangen wie mir. Ich war im Osten und zwischen New South Wales und Queensland. Und Queensland hat ja sowieso sofort dicht gemacht. Und wir waren dann, wie sie Victoria dann geschlossen haben, weil in Melbourne die Fälle so gestiegen sind, waren wir gerade zufällig in Melbourne auf einem Roadtrip, Familienbesuch, und dann sind wir da raus und dann haben wir uns eigentlich, also wir haben es gerade noch heimgeschafft nach New South Wales, aber wir haben uns dann gar nicht mehr bewegen können. Also wir haben einen Radius von, ich weiß nicht wie viel Kilometer, es waren nicht mehr, aber 40 Minuten gehabt, dass wir noch über die Grenze dürfen, dann haben wir dafür nicht weiter in den Süden dürfen, also das war schon relativ eingeschränkt am Ende. Da haben wir nicht mehr so viel reisen können in Australien.
Ja, ich muss sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt, weil ich immer gerade so, ich habe das Gefühl, ich bin dann ein bisschen dem Virus auch davon. Also wie ich die Grenze überquert habe von New South Wales nach Queensland, ich glaube, kurz danach war die Grenze dann schon wieder zu für kurze Zeit. Also es war bei mir auch ein bisschen Glück dabei.
Voll gut.
Und ich wäre gerne nach Victoria, weil ich kenne Leute, die in Melbourne wohnen, ich hätte die gern besucht. Aber ich habe vergeblich darauf gewartet, dass die Lage sich bessert. Ich habe den ganzen Staat im Prinzip ausgelassen. Und wahrscheinlich, also wenn das jetzt, es schaut jetzt momentan wieder besser aus, vielleicht kann ich Ende des Jahres doch noch hin. Ansonsten bin ich die Einzige wahrscheinlich, die fast ein Jahr in Australien war, ohne die Great Road, Ocean Road abgefahren zu sein. Aber gut.
Muss dann wieder kommen.
ja, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich so ein bisschen ein... Ich reise ein Land gerne fertig, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und besuche ungern ein Land zweimal. Also ich will eigentlich gerne mit Australien wirklich fertig werden. Aber ja, schauen wir mal. Wer weiß, ich sage niemals nie, das ist auch was ich definitiv gelernt habe.
Genau.
Und ja, so ist die Situation jetzt.
Wann geht es denn für dich wieder zurück in dein Arbeitsverhältnis? Gibt es da schon Datum?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. An sich 1.1. Also mit 31.12. endet mein unbezahlter Urlaub, mit 31.12. endet mein freies Dienstverhältnis und mit 1.1. wird mein Angestelltenvertrag wieder aktiviert. Allerdings habe mit meiner Chefin schon wieder gesprochen, das war im September. Und es ist einfach so, also ich will jetzt nicht jammern, ich weiß, es ist ein Jammern auf sehr hohem Niveau, aber man muss natürlich schon sagen, die Pandemie hat mir diese Reise total zerstört, so vom ursprünglichen Plan. Aber die Lage hat sich zu Hause nicht wirklich verändert. Also es war ja zwischendurch besser, aber wir sind gerade wieder in den zweiten Lockdown gegangen und die Situation ist genau gleich. Ich komme zurück, ich habe keine Wohnung, ich darf nicht ins Büro arbeiten gehen und ich kann meine Freunde nicht sehen. Das heißt, wir haben im Prinzip leider die gleiche Situation. Deswegen werde ich versuchen, jetzt noch Zeit dran zu hängen an diese Reise. Und habe meiner Chefin auch schon angesprochen. Und so wie es ausschaut, wird das auch klappen. Also ich weiß noch nicht, wie lange, ob das jetzt 3 Monate sind oder 6, keine Ahnung. Aber die Zeichen stehen auf jeden Fall mal gut. Ich muss das jetzt noch fertig besprechen. Es gibt aber auch jetzt vernünftigerweise keinen Grund, warum die Firma mich jetzt zurückordern sollte. Weil wie gesagt, also keiner merkt, dass ich nicht da bin. Ja? Es ist keiner im Büro. Die Arbeit wird erledigt und sie wird genauso gut erledigt. die Firma muss mir weniger Geld bezahlen. Mhm. Also eigentlich finde ich der Win-Win. Mhm. Aber ja, natürlich muss man das trotzdem mit höchster Stelle absprechen und das wird jetzt auch passieren, aber ich möchte auf jeden Fall noch nicht nach Hause kommen. Mhm. Und der ursprüngliche Plan wäre ja gewesen, selbst in Verlängerung zumindest zu Weihnachten heimzukommen. Mhm. Einfach nur in einem Jahr mal alle zu sehen, Freunde, Familie, Weihnachtsfest zu Hause. Aber so wie das momentan ausschaut, kann ich auch das nicht machen, weil man aus Österreich dann nicht mehr wegkommt mit diesen Fallzahlen. Mhm. Also wenn ich in Österreich bin, dann wird es schwierig. Also Australien geht sowieso gar nicht mehr, aber es wird schwierig, woanders einzureisen, glaube ich.
Ja.
Und ja, also so wie es ausschaut, werde ich das Visum ausreizen. Ich habe hab ein Touristenvisum gehabt, mit dem Plan, nur 2 Monate zu bleiben und bin auch schon zu alt für ein Work-and-Holiday-Visum, also das war alles keine Option. Und habe dieses Visum dann verlängern wollen. Das heißt, ich habe mich dann für ein neues Touristenvisum beworben. Das war Ende Mai. Und habe ihnen einen Brief geschrieben mit, weiß ich nicht, 10 Bullet Points, warum Australien mir ein Visum geben sollte. Und habe ihnen das geschickt. Und dann ist es ja so, dass man in Australien auf ein Übergangsvisum kommt, solange sie das Visum bearbeiten. Mhm. Und die haben so lange gebraucht für dieses Visum, weil momentan alle ansuchen, die noch hier sind. Ja, jeder muss irgendwas regeln. Und die haben über 3 Monate gebraucht, was gut ist, weil diese Zeit kriegst du quasi geschenkt beim Touristenvisum. Und dann haben sie mir es bewilligt und sie haben mir dann mehr Zeit gegeben, als ich eigentlich wollte.
Also so auf ein Jahr, oder?
Haben mir, also insgesamt wäre es dann ein Jahr, ja, weil das Visum geht jetzt bis Ende Februar und Ende Februar bin ich eingereist.
Ja.
Insgesamt ist es ein Jahr. Ja, genau.
Das war bei mir auch so.
Mein Favorit in puncto weitere Planung wäre eigentlich das Visum auszureizen und bis Ende Februar in Australien zu bleiben. Und wie sich dann die Lage entwickelt hat weltweit, muss er sich eher anschauen, weil was ich jetzt so Erfahrung gemacht habe dieses Jahr, planen ist schwierig in Zeiten einer Pandemie. Und das, was ich mir heute anschaue an Richtlinien oder Möglichkeiten, das kann morgen schon ganz anders sein. Also eigentlich muss man dann eher spontan schauen, wie man weiter tut.
Ja, stimmt.
Aber ja, wenn ich jetzt das ein Wunschkonzert hätte, dann würde ich das Visum ausreizen und dann vielleicht noch ein anderes Land bereisen. Vielleicht geht er dann Neuseeland oder.
Von New South Wales geht schon, gell? Habt ihr Travel Bubble?
Naja, die ist nur einseitig.
Ach so.
Die ist nur einseitig. Also es dürfen die Neuseeländer dürfen kommen.
Ach so.
Aber die Australier dürfen nicht nach Neuseeland.
Ah, okay.
Und dann ist auch wieder die Frage. Ich habe unterschiedliche Versionen gehört, ob diese Bubble dann wirklich auch für Touristen gilt oder nur für Citizens.
Okay, ja.
Das weiß ich nicht. Also momentan ist es eh noch kein Ding, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft vielleicht bald möglich ist. Und das wäre dann toll.
Ich drücke die Daumen. Es klingt auf jeden Fall so, als hättest du jetzt Blut geleckt und bist jetzt voll die digitale Nomadin. Und
es ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, ich sehe jetzt, natürlich hat es auch Nachteile.
Mhm.
Also der Nachteil ist, ich muss mir beim Reisen diese Zeit nehmen zu arbeiten, aber ich nehme sie mir gern, ich mag meinen Job. Und das ist natürlich was, es sollte jeder um Gottes Willen etwas machen beruflich, was er auch mag, zumindest halbwegs.
Mhm.
Und ich muss für eine stabile Internetverbindung sorgen. Das heißt, ich habe hier den teuersten Handyvertrag, den es überhaupt nur gibt.
Mhm.
Und muss tatsächlich teilweise auch, wenn ich irgendwo mit einer Gruppe unterwegs bin und die machen noch irgendwo eine Wanderung, dann sitze ich halt oft und sage so, ich muss jetzt was arbeiten, ich bleibe jetzt da und ich muss jetzt verzichten.
Ja.
Und ja, es ist mit dem Dienstverhältnis natürlich auch, also dass ich weniger Geld verdiene, stört mich jetzt nicht, weil ich ja hier mehr draus machen kann, aber natürlich hat das eine Auswirkung auf alles Mögliche, auf Sozialausgaben, Pensionskasse, bestimmte Benefits, die man vielleicht als Angestellter hat, die man dann als Freelancer nicht mehr hat, als Selbstständiger schon gar nicht.
Hm.
Als Selbstständiger ist man sowieso komplett quasi auf sich angewiesen. Und das sind die Nachteile, die man natürlich in Kauf nehmen muss. Mhm. Aber für mich hat sich das bis jetzt total ausgezahlt. Ich könnte mir das noch lange, lange, lange vorstellen, das zu machen. Aber an irgendeinem Punkt werde ich mich entscheiden müssen, ob ich jetzt in den Job zurück will oder nicht, weil einfach, ich kann jetzt auch nicht so viel nehmen von der Firma und irgendwann ist es dann auch gut. Also das wäre dann eher eine Entscheidung, den Job behalten oder komplett quasi aussteigen und digitale Nomadin werden. Das ist ja als Journalistin jetzt nicht unmöglich. Da gibt es einige Möglichkeiten, wo man für Firmen Artikel schreiben kann in allen möglichen Feldern. Aber ich mag meinen Job wirklich gern, weil das Tierschutzfeld mir einfach sehr entspricht. Ich liebe diese Arbeit. Ich mag mein Team, ich mag mein Unternehmen. Deswegen, ja, für mich ist die Hemmschwelle schon hoch, jetzt komplett alles hinzuschmeißen. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe darüber nicht nachgedacht dieses Jahr.
Ja, spannend. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei dir. Ja, du, dann würde ich sagen, es war sehr spannend zu hören, wie das so funktioniert, dass man quasi als Angestellte oder dann halt nicht Angestellte, aber halt mit seinem Job remote arbeitet. Und ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es bei dir jetzt weitergeht, dass du auch noch ein bisschen was sehen kannst, wie du dir das vorgestellt hast für dieses Jahr. Und würde sagen, ich übergebe dir jetzt das Schlusswort. Hast du noch irgendetwas, was du denjenigen, die jetzt zuhören und vielleicht auch in der Situation sind, wo du vor einem Jahr warst oder vor 2 Jahren, wo du überlegt hast, okay, wie kann ich jetzt das reisen, wieder mehr reisen und trotzdem arbeiten? Hast du da noch einen Tipp, den du allen mitgeben möchtest?
Ja, also das ist vielleicht ein genereller Life-Advice. Mhm. Ich habe das auf die harte Tour gelernt, aber predige das eigentlich allen Menschen, die es hören wollen oder auch nicht. Generell, Veränderung ist möglich und für Veränderung sollte man auch offen sein, weil ich habe das so beobachtet bei mir, aber auch bei anderen Leuten. Man glaubt immer, das geht aus irgendeinem Grund nicht. Das geht nicht, weil ich kann die Leute nicht im Stich lassen, ich kann den Job nicht kündigen oder die werden Nein sagen oder es gibt immer Hindernisse, die man selber sieht und diese Hindernisse scheinen einem wahnsinnig groß. Und dann probiert man es erst gar nicht oder gibt sich mit irgendeiner abgespeckten Version von dem zufrieden, was man eigentlich will. Und wenn man dann irgendwann diese Hürde überspringt, und meistens ist es leider bei Menschen so, dass sich da erst ein Leidensdruck aufbauen muss, damit man etwas verändert und sich bewegt. Und wenn man dann, ob das jetzt aus diesem Leidensdruck ist oder doch aus einer positiven Motivation, wenn man dann diese Veränderung vornimmt und dieses Hindernis überspringt, dann merkt man, dass das Hindernis eigentlich gar nicht so groß war, wie es einem erscheint. Und im Nachhinein betrachtet, war dann oft alles doch easier und schneller und besser. Und auf einmal fühlt man sich gut und leichter und man hat sein Ziel erreicht. Das heißt, mein Rat wäre, diese Hindernisse nicht größer machen, als sie sind und vielleicht einfach mal Anlauf nehmen und springen und schauen, was passiert. Und man wird oft positiv überrascht sein, was alles möglich ist. Und ja, das wäre mein Rat an alle da draußen. Und ja, ich wünschte, ich hätte das schon früher realisiert in meinem Leben, aber besser spät als nie. Und ich profitiere jetzt davon.